Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
In diesen Tagen wird es 14 Jahre alt. Es ist im Februar 2004 auf die Welt gekommen und es ist damals schon ein Internetkind gewesen. Und zwar in der klassischen Farbe Blau, und zwar nicht wegen des Klischees, sondern weil der Papa rot-grün blind ist. Und der sagt das hier.
Wish I could tell you that we're gonna be able to stop all interference, but that just wouldn't be realistic.
Er kann nicht verhindern, sagt er, dass es immer wieder Bad Guys gibt, aber er kann alles dafür tun, dass Facebook es den Bad Guys schwerer macht. Und genau das wollen sie bei Facebook, damit Facebook sich sozusagen für das wirklich Gute in der Demokratie einsetzt. Und das ist eigentlich das große Ziel von Mark Zuckerberg. Das ist ein Video aus dem September 2017, also relativ weit nach der US-Wahl, in der es ja oder in dessen Nachgang es ja auch starke Vorwürfe an Facebook gab. Adrienne, lass uns mal so anfangen. Wie glaubwürdig ist das, wenn sich Mark Zuckerberg da hinsetzt und sagt, ja, Facebook ist eigentlich eine Kraft für das Gute in der Demokratie und wir wollen genau dabei auch helfen?
Das ist eben der Punkt, den ich nicht genau beantworten kann, weil er zeigt sich ja doch sehr konsterniert und sehr brüskiert. Es ist jetzt auch so eben wieder ein Artikel herausgekommen von Wired aus einer Binnenperspektive, wo ihn Mitarbeiter beschreiben, wie sehr er eigentlich wirklich empört ist darüber, was mit seinem Baby gemacht worden ist. Aber andererseits kann es, also das muss in Kauf genommen worden sein von ihm und auch von der ganzen Führungsetage von Facebook, was in den letzten Jahren passiert ist mit Facebook, mit dem Missbrauch, mit den Fake News, mit den Trollen. Das ist alles einkalkuliert. Und eben dieser eine Satz, wo er sagt, wir werden künftigen Missbrauch nicht verhindern, das fand ich eigentlich der ehrlichste Satz in diesem 9-Punkte-Plan, das er da im September im Facebook-Live-Video verlesen hat.
Adrienne Fichter, du bist Journalistin, Bloggerin, Politologin und wir reden heute Abend über die Rolle von Facebook und vielleicht auch darüber, was wir tun können, die wir vielleicht Medien sind oder auch User sind. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Deutschlandfunk Nova.
Adrienne Fichter ist zu Gast. Du arbeitest als Bloggerin, als Journalistin, du bist als Politikwissenschaftlerin ein bisschen unterwegs und es kann ja sein, dass der ein oder andere dich noch nicht kennt. Deshalb haben wir uns drei rein fiktive Aktivitäten für dich ausgedacht, von denen du dir eine aussuchen darfst und ich hoffe, dass du mit allen drei zumindest ein bisschen irgendwie was anfangen kannst. Wir schauen mal, wir nähern uns. Hier steht, hoi. Hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Adrienne Fichter. Erstens, ein Besuch auf einem Faber-Konzert. Das ist dieser Schweizer, falls du den nicht kennen solltest, Schweizer Singer-Songwriter.
Ich kenne den ehrlich gesagt seit 2 Wochen richtig.
Weil? Also, weil, wieso richtig?
Weil der hat irgendeine Grußbotschaft bei den Swiss Music Awards abgegeben und ich habe mich noch nicht richtig mit ihm auseinandergesetzt. Also eher keine Aktivität für mich.
Okay, nicht Neugier. Also wir spielen den, glaube ich, wir spielen mehrere Titel von ihm, wir spielen nichts, wir spielen So soll es sein, lass mich nicht los. Neugierig auf solche Art von Musik oder?
Es ist total eine Bildungslücke. Ich bin sonst sehr musikinteressiert. So. Aber weniger Schweizer Musik interessiert.
Sondern?
Querbeet. Ich höre gerne französische Chansons. Gerne auch Balkanmusik, elektronische Musik, Indie, Folk, Singing, Songwriting. Alles ja, querbeet.
Da musst du die Heimatlücke in der Schweiz noch schließen.
Absolut.
Zweite Möglichkeit, Spaziergang durch den Höngerwald.
Das wiederum sehr oft.
Ja?
Ja. Mache ich sehr gerne, ist auch ein schöner Ausgleich zu meinem digitalen Leben.
Das ist
und
so
wenn ich dann in den Wald gehe, dann ohne Gadgets, ohne irgendwelche Geräte, gar nichts.
Tatsächlich, das kannst du loslassen?
Ja.
Okay.
Genau. Das ist dann Entspannung für mich, ja.
Bewusst tatsächlich, dass du dir regelmäßig ein bisschen Auszeit nimmst?
Ja. Beispielsweise sonntags versuche ich halt das Smartphone. Das Smartphone ist halt für mich immer auch ein Stück Arbeit. Für mich nicht nur Unterhaltung, sondern ich... Wenn das eingeschaltet ist, dann versuche ich dann auch gleich neueste Artikel zu lesen zu meinen Themen, die mich interessieren. Aber das ist immer auch gleichzeitig Arbeit als Journalistin.
Ja, das genau. Stimmt. Ja. Der Höngerwald ist so ein bisschen der Hauswald von Zürich, ist jetzt ein bisschen läppsch formuliert, aber ist so, ne?
Nicht unbedingt, das ist mehr der Uetlibergwald.
Ah, stimmt, genau.
Ja. Genau, der Höngerwald ist auf der anderen Seite und sehr unbekannt und deswegen auch relativ leer, mal abgesehen von den Tieren.
Ah, das heißt, da triffst du auch keine Touristen, die jetzt irgendwie Zürich besuchen und dann irgendwie
überhaupt
ein bisschen raus wollen.
Nee, nur Jogger.
Okay. Wie lange bist du unterwegs, wenn du rausgehst? Also ist das eine Stunde mehr oder bist du dann richtig...
Spaziergang sicher eine Stunde, Joggen eher kurz.
Okay. Dritte Möglichkeit oder dritte Aktivität, ein ganzer Tag mit Mark Zuckerberg.
Fände ich sehr spannend. Sehr, sehr spannend, wenn er noch mit mir reden möchte. Aber ich glaube, das würde mich sehr interessieren, weil ich ja doch nur vieles aus seinen Aussagen mutmaßen kann, auch seine Person, wie er ist. Und ich würde ihm gerne eine Frage stellen.
Nämlich?
Ob er das bereut hat, was er vor vielen Jahren entschieden hat, dass er eben eine politisch relevante Plattform für Medieninhalte und politische Debatten sein will. Ob er das bereut hat heute.
Was glaubst du?
Ich glaube ein Stück weit ja, weil er sieht jetzt erst dieses Ausmaß, was es angerichtet hat, eben, dass er eigentlich sozusagen mit algorithmischer Gewalt, so nenne ich das, das Mediensystem weltweit gehackt hat. Also dass jetzt eigentlich die Medien abhängig geworden sind von Facebook und dass das die User eigentlich gar nicht so toll gefunden haben. Also dass viele User halt zurückgemeldet haben, das ist mir zu viel Stress, das ist mir zu viel Politik geworden. Ich würde jetzt mal mutmaßen, dass das jetzt eine ernüchternde Erkenntnis ist, aber gleichzeitig auch braucht er diese Medieninhalte, die Artikel, weil die halt auch gleichzeitig halt sehr beliebt sind. Es ist dann natürlich ein sehr paradoxes Verhalten der Community und er versucht jetzt ein bisschen die Zeichen richtig zu lesen.
Hast du eine Idee, was du gerne mit ihm machen würdest? Also wäre das für dich vor allen Dingen ein Gespräch, um mit ihm irgendwie in Kontakt und Austausch zu kommen oder gäbe es auch irgendwas, wo du sagen würdest, keine Ahnung, das würdest du gerne mit ihm machen, weil er dir vielleicht was zeigen kann, kriegst vielleicht einen Einblick in Facebook oder so, den du sonst nicht kriegst oder in diese Löschzentren zum Beispiel oder sowas, würde dich sowas reizen? Gibt es noch was?
Also die Löschzentren würde ich eher nicht sehen wollen, weil das stelle ich mir eher grausam vor. Nein, ich würde eigentlich gerne mit ihm mal einfach lange, lange sprechen. Aber ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, dass er dann auch wirklich sehr viel ehrliche Antworten von sich geben wird. Ich glaube, weil jetzt ihm über die Schulter zu schauen, einen Tag lang in diesem transparenten Glas-Office im Silicon Valley, ich glaube nicht, dass mich das sehr viel weiterbringen würde. Ich möchte gerne seine Person kennenlernen. Dann vielleicht eher einen Spaziergang irgendwo auf dem Campus.
Im Höngerwald. Ja, da kann er nach Zürich eingeflogen kommen und dann macht er einen Spaziergang.
Genau, es wird ihn auch niemand erkennen da im Wald, glaube ich.
Das heißt, wenn du dich für eins entscheiden müsstest, Faber-Konzert, Höngerwald oder der Tag mit Mark Zuckerberg, wäre es wahrscheinlich der Tag mit Mark Zuckerberg?
Genau, im Höngerwald.
Wenn man mal in den Wikipedia-Eintrag oder in den Geschäftsbericht reinschaut, dann gibt es so eine Zahl, die heißt, 2 Milliarden Nutzer hat Facebook, die mindestens einmal im Monat drauf schauen. Das sind zumindest die jüngsten Zahlen aus Ende 2017. Und das Motto muss man sich auch immer noch mal wieder so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also eine offene und vernetzte Welt will Facebook eigentlich schaffen. Adrienne, wie ist das bei dir? Kannst du sagen, wie viel Zeit du in der Woche mit Facebook verbringst oder am Tag?
Viel zu viel, also das sind bestimmt Stunden, weil bei mir ist eigentlich Facebook der Tab immer offen, auch der Facebook Messenger. Das ist einerseits, dient das mir der Unterhaltung, natürlich auch der Recherche. Momentan bin ich wieder an einer Facebook-Recherche dran. Ich darf noch nicht so viel verraten, aber es geht diesmal um die Schweiz, okay. Abstimmungen in der Schweiz und wie da Facebook genutzt wird und ja, welche rechtlichen Probleme sich da daraus ergeben. Ja, es ist schon eines meiner Hauptkanäle, aber ich nutze Twitter, ist für mich jetzt noch ein wichtigerer Kanal insgesamt.
Weil es qualitativ hochwertiger ist oder weil du das Gefühl hast, es ist näher an so Nachrichtenimpulsen dran?
Genau, also Twitter ist für mich vor allem wichtig, weil es ein ungefiltertes Netzwerk ist. Also es ist ein Netzwerk, wo die Nachrichten chronologisch sortiert kommen und auch von Usern, deren Meinung ich nicht teile, die werden mir angezeigt. Diese Tweets werden mir angezeigt und die werden nicht aussortiert, nur weil ich nicht damit interagiere. Und das ist mir sehr wichtig, weil ich möchte hier auch Meinungen von Kritikern, beispielsweise der Republik, sehen. Ich möchte da auch Meinungen von, also Republik ist da das Medienmagazin, wo ich arbeite. Mhm. Ich möchte da aber auch Meinungen von Politikerinnen und Politikern sehen, deren Meinung ich auch nicht teile, aber es verschwindet nicht. Und das ist für mich, es ist für mich ein wichtiger Raum, auch wenn es mich wahnsinnig ärgert, was ich da lesen muss. Aber insgesamt muss ich sagen, habe ich auch die interessantesten Personen im Netz via Twitter kennengelernt, also auch alle Co-Autorinnen und Co-Autoren meines Buches. Okay. Ich habe die noch nie gesehen teilweise. Also das ist alles via Twitter verhandelt worden. Ja, es ist auch das Netzwerk, wo man auch all diese schrägen Gedanken des US-Präsidenten brühwarm serviert bekommt. Und ich finde, das ist eigentlich einzigartig in dem Sinn.
Das, nach der US-Wahl ist ja sehr viel Kritik über Facebook sozusagen hereingebrochen. Vor allen Dingen eben mit der Debatte, wie werden überhaupt Fake News erkannt? Und das Zweite war so ein bisschen, wie offen oder anfällig war das Netzwerk eben auch, sagen wir mal, für das, was dann so unter dem Begriff russischer Hacker dann auch losgegangen ist. Mhm. Und dann hat ja Zuckerberg eben im September 2017 diesen 9-Punkte-Plan vorgelegt. Und der hat unter anderem das hier versprochen.
We will continue our own investigation into what happened on Facebook in this election. We may find more, and if we do, we will continue to work with the government on it.
Also er sagt, Facebook wird selbst weiter ermitteln und auch mit der Regierung in Amerika zusammenarbeiten, um zu gucken, was ist da eigentlich während der Wahl passiert. Und er sagt am Ende eben, sie wollen eben rausfinden, wie die Tools, die Facebook zur Verfügung stellt, von, sagen wir mal, Fake-News-Kanälen oder auch von russischen Hackern genutzt worden. Weißt du irgendwas, was Facebook da herausgefunden hat? Also wie sind da welche Tools benutzt oder missbraucht worden?
Also sie haben ja herausgefunden, also die Vorwürfe waren ja im Raum. Die hat ja auch der amerikanische Geheimdienst mehrfach gesagt, dass hier Fake News verbreitet worden sind, und zwar über Dark Ads, also über Werbeanzeigen, die nicht öffentlich sichtbar sind, die zielgruppenspezifisch ausgestreut worden sind. Damit hatte beispielsweise das Trump-Team, aber auch das Clinton-Team massiv damit gearbeitet, aber eben auch russische Hacker oder eben, also man weiß ja nicht genau wo, aber es wird in Russland verortet. Wer das genau dahinter war, weiß man nicht. Man hat dann einfach, ist diesen Vorwürfen nachgegangen und hat gesehen, da wurden ja tatsächlich im Werbeanzeigenmanager wurden Anzeigen geschaltet und mit die dann in Rubel bezahlt worden sind. Also in russischen Rubeln mit einer amerikanischen Zielgruppe. Mit Usern in Wisconsin, in Minnesota, in den umkämpften Gliedstaaten vor allem.
Aber was waren das für Werbeanzeigen?
Das waren eigentlich Werbeanzeigen von Fanpages, die man eigentlich eigens aufgesetzt hat. Also eigentlich von verschiedenen Aktivistengruppen. Und zwar alles Aktivistengruppen zu Themen, also zu den politischen Brennpunkten der USA. Beispielsweise eine Blacktivist-Gruppe, also eine schwarze Bürgerrechtsgruppe. Dann hat man wiederum eine andere Fanseite aufgesetzt, die eine gegenteilige Meinung vertritt, also die vor allem eher so White Supremacy, also die
weiße Überlegenheit.
Die weiße Überlegenheit propagiert. Man hat aber auch LGBT-Gruppe aufgesetzt, also von Schwulen und Lesben, und dann gleichzeitig wieder eine gegenteilige Gruppe. Und die haben dann eigentlich News produziert oder zu Demonstrationen aufgerufen gegen Flüchtlingen. Und das hat man dann über diese Werbekanäle dann ausgestreut. Und das Ziel war, dass man eigentlich so ein bisschen die amerikanische Bevölkerung halt ein bisschen aufhetzt oder gegeneinander ausspielt und eben in Filterblasen unterschiedliche Wähler bedient.
Und damit auch aktiviert, überhaupt wählen zu gehen und dann natürlich in der Art und Weise, wie man es selber sozusagen, je nachdem für welches Lager man unterwegs war, irgendwie gestalten will. Jetzt kann das ja auch eine Ablenkungsstrategie sein. Also ich meine, ich kann ja vielleicht sogar absichtlich in Rubel bezahlen, damit es so aussieht wie Russland. Also gibt es darüber irgendwelche Erkenntnisse?
Ja, also ich glaube, die müssen schon noch mehr Anhaltspunkte gehabt haben. Also das haben sie ja, hat ja Sheryl Sandberg dann, die Nummer 2 bei Facebook, dann offen zugegeben, dass man das zuerst über die Rubel erkannt hat und dann natürlich, nehme ich an, noch mit weiteren Tracking, Geolokalisierung, was auch immer, was da noch angewendet worden ist. Also ich meine, Facebook weiß schlussendlich die Urheberschaft, wenn sie es wirklich wissen wollen. Der Punkt ist, sie wollen es halt oftmals nicht wissen, weil sie gut Geld damit verdienen.
Das heißt, das geht auch so ein bisschen, weil du vorhin so sinngemäß auch den Satz gesagt hast, naja, sie nehmen es halt auch billigend in Kauf. Das kann ja jetzt für Facebook mit der Technikentwicklung, die die haben und die machen und sagen wir mal ihre eigenen Tools auch tief verstehen, das kann ja keine so große Überraschung für die gewesen sein, dass in einem Wahlkampf sowas so genutzt wird. Oder für wie glaubwürdig hältst du das zu sagen, ja, wir haben uns da irgendwie, wir haben nicht gedacht, dass sowas passieren kann?
Wie gesagt, ich nenne es Inkaufnahme. Das ist so grob fahrlässig. Man weiß, das kann missbraucht werden. Man überlegt sich auch gar nicht, dass man in nationale Wahlkämpfe eingreifen kann. Also ich glaube, das Prinzip des Nationalstaatensystems hat einfach Zuckerberg irgendwie noch nicht begriffen, dass es das gibt, dass wir nationalstaatliche Grenzen und unterschiedliche Gesetzgebungen haben und dass eben auch diese Integrität, die jetzt total hochhält von nationalen Wahlen, wie jetzt das eben in Deutschland sichergestellt hat. Das war übrigens das Video, das war noch 3 Tage vor den Bundestagswahlen.
Ach so, davor, okay.
Genau, da hat eben gesagt, wir haben das sichergestellt und ich glaube auch wirklich, dass sie allfällige Bot-Accounts, allfällige kriminelle Einflussnahme tatsächlich von der Plattform ferngehalten haben, weil sie sich darauf konzentriert haben. Ich gebe eben dieses System von Nationalstaaten und Facebook-Recht oder Facebook-rechtsfreier Raum, das geht halt nicht zusammen, weil man kann jetzt eigentlich von überall her sich in irgendwelche Nationalwahlkämpfe im Netz einmischen. Also man kann jetzt die Wahlen in Italien beeinflussen.
Aber das heißt
wir könnten das von hier aus jetzt gleich machen.
Aber das heißt doch, dass du sozusagen jederzeit alle Wahlkämpfe dieser Welt, mehr oder weniger, also da, wo man frei auf Facebook zugreifen kann oder auch vielleicht nicht frei, irgendwie im Blick haben muss, irgendwo wird doch immer gewählt. Also das heißt, da muss doch dann ein Riesenteam dran sitzen, die auch die entsprechenden Sprachen kennen müssen. Die müssen auch sozusagen in dem politischen System der jeweiligen Länder sich auskennen. Sonst kannst du ja gar nicht erkennen, was davon ist vielleicht Fake News oder nicht. Also du brauchst auch so eine Art inhaltliche Kompetenz. Baut sich Facebook das jetzt nach und nach auf?
Also das ist das, was er gesagt hat, dass man eben diese Content-Moderatoren, diesen Tausenden von Menschen, die er jetzt neu anstellen möchte, die genau diesen Review-Prozess machen, also die Werbeanzeigen genau überprüfen auf diese Inhalte hin oder beziehungsweise auf die Herkunft des Werbekunden. Also man sollte in Zukunft auch, wenn das alles so eintreten wird, auch seinen Identitätsausweis vorzeigen und hinaufladen und dann gibt es dann auch einen Abgleich, um sicherzustellen, dass dieser Werbekunde wirklich aus diesem Land stammt, wo er Werbung schalten möchte. Ich glaube persönlich nicht, dass es funktioniert, weil dafür ist Facebook einfach zu groß. Es sind 5 Millionen Anzeigenkunden. Es werden täglich, weiß auch nicht wie viele Tausende von Werbekampagnen geschaltet mit verschiedenen Variationen, die man dann auch in Echtzeit anpassen kann. Und sowas geht eigentlich höchstens nur noch mit künstlicher Intelligenz.
Weil es dann zu viel ist, ne?
Genau. Und Facebook hat auch gesagt, eben, dass sie diese nationalen Kulturen respektieren möchten. Gleichzeitig entfernen sie ja doch nur Werbeanzeigen, die dann gegen die globalen Community Standards verstoßen. Also es ist ja nach wie vor immer noch dasselbe Problem, dass Werbeanzeigen, gerade antisemitische Werbeanzeigen in Deutschland, immer noch nicht entfernt werden. Das ist zwar jetzt, ist man zwar dran, das zu ändern wegen dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und hat da auch neue Leute eingestellt und dafür sensibilisiert, aber das müsste man eigentlich für alle Länder machen und ich glaube nicht, dass Zuckerberg so viel Personal anstellen wird.
Die USA oder die Wahl in den USA war sicherlich ein großer, für Facebook wahrscheinlich sogar negativer Meilenstein so in der Unternehmensgeschichte. Und dann gucken wir gleich mal drauf, wie ist eigentlich Facebook zu dem geworden, wie wir es heute kennen und an welchen Stellen gibt es vielleicht auch Punkte, an denen Facebook Entscheidungen getroffen hat, die genau das geprägt oder die genau das billigend in Kauf genommen haben, was du gerade geschildert hast. Wir reden über Facebook und so ein bisschen auch darüber, wie Facebook eigentlich zu dem Facebook geworden ist, was wir kennen. Manchmal hat man ja so das Gefühl, das war eigentlich schon immer da. Ne? 2004 ist es ja erst online gegangen, das heißt vor gerade mal 14 Jahren. Gibt es aus deiner Sicht, André, einen Punkt, an dem man klar sagen kann, da ist Facebook, ich weiß es nicht, falsch abgebogen, da ist so eine Entscheidung getroffen worden, die Probleme heraufgerufen hat, mit denen sie heute kämpfen müssen?
Ja, würde ich sagen. Also ich habe das ja auch in meinem Artikel Zuckerbergs Monster ein bisschen zusammengefasst. Es gab natürlich auch davor schon Schritte und Überlegungen, die Facebook gemacht hat in diese Richtung, dann aber nicht wirklich umgesetzt hat. Also ich würde so sagen, ab 2011 ist, ich weiß nicht, ob wie gut du dich daran erinnern kannst, es war so das Jahr, wo man sehr positiv eigentlich über Facebook gesprochen hat. Also man hat Facebook und Twitter so als... Da war die Aufbruchstimmung da wegen des arabischen Frühlings, wo Facebook halt wirklich massiv genutzt worden ist für die Mobilisierung, für die Organisation von Protesten gegen die Diktatoren im Nahen Osten. Also das wurde da massiv gebraucht, auch für die Organisation der Occupy-Proteste und davor auch noch für die Revolution im Iran. Und das war eigentlich so der Moment, wo Facebook in einem politischen Kontext sehr positiv konnotiert gewesen war. Also das war noch 2011. Und dann 2012 kam dann der Börsengang. Und dann musste halt Facebook nicht mehr wachsen an Userzahlen. Mhm. Sie hatten da, glaube ich, so ziemlich gerade die 1-Milliarde-Marke erreicht. Oder es war kurz davor. Auf jeden Fall musste da Facebook Geld verdienen. Und Geld verdienen, das ging halt nur mit Online-Werbung. Und die hatten sie hatten eine mickrige Werbeabteilung bis 2012. Das war ein paar Leute, es war ein paar Spezialisten. Und dann wurde natürlich diese Werbeabteilung aufgestockt. Man hat neue Formate ausprobiert. Werbeanzeigen, die nicht irgendwie ganz am Rand gedrängt gewesen waren beim Newsfeed, sondern die dann wirklich mitten ins redaktionelle Geschehen, also da, wo unser Newsfeed, wo wir unterhalten werden, wo wir die Beiträge unserer Freunde sehen, da muss eben auch die Werbung rein, also in die Party sozusagen. Mhm. Und das war 2012. Dann gleichzeitig war halt Zuckerberg immer auch neidisch auf Twitter, also auf das soziale Netzwerk.
Weil
halt da die Geschichte geschrieben wird. Also Twitter war einfach das News-Netzwerk von den Journalisten, von den Politikern, von den Celebrities. Da hat man die Meinungen kundgetan. Wenn irgendwo ein Terroranschlag passiert ist auf der Welt oder ein Erdbeben, haben die Leute zuerst auf Twitter nachgeschaut, was ist passiert. Die Leute vor Ort haben dann Momentaufnahmen, Bilder hinaufgeladen. Also das war eigentlich so... Twitter war eigentlich das Echtzeit-Nachrichtennetzwerk, da wo wirklich das politische Geschehen. Genau. Man sagt, dass er ja schon immer, also er hat ja schon mehrere Kaufangebote an Twitter gemacht, auch schon von so eigentlich seit seiner Gründung von Twitter, 2007 war das, glaube ich. Aber da er hat sie halt in dem Sinne nicht bekommen, oder ich weiß nicht genau, warum es da nicht zu der Übernahme gekommen ist, aber er wollte einfach schon immer Twitter kopieren und hat dann gedacht, okay, wenn da die News geteilt werden, dann machen wir das auch, dann schauen wir, dass unsere User mehr Medieninhalte teilen oder auch mehr meaningful conversations, wie er das immer nennt, also diese bedeutsamen Gespräche geführt werden. Das hat er eigentlich dann mit einer Newsfeed-Algorithmus-Änderung hat er das dann eigentlich initiiert. Das heißt, die Medienportale, die eine Präsenz auf Facebook hatten extrem profitiert davon, haben mehr Klicks generiert via Facebook. Es wurden immer mehr Medieninhalte geteilt. Und diese Entscheidung hat er 2013 getroffen.
Aber jetzt könnte es ja dazu führen, dass man sagt, wenn er das so trifft und die Medieninhalte geteilt werden, dann hast du vielleicht nicht die kurzen weltbewegenden Äußerungen wie bei Twitter, aber du hast vielleicht die Analysen dazu oder die Hintergrundberichte oder so. Also auch das kann ja dazu führen, dass das ein qualitativ sehr hochwertiger Austausch wird, der dann da stattfindet.
Ja, natürlich. Also ich glaube, es haben zuerst alle davon profitiert. Also Facebook hat vor allem davon profitiert, weil die Medien eben doch so Like-Magneten sind. Also die haben...
die haben eine Community hinter sich sozusagen selbst, die mitbringen.
Genau. Und die Medieninhalte werden halt dann kontrovers diskutiert unterhalb der Postings in den Kommentaren. Das hatte durchaus seine Vorteile und es hatten alle davon profitiert. Ich war davor 3 Jahre bei der NZZ und habe da die Social-Media-Redaktion aufgebaut. Und ich habe diese Entwicklung, diesen Klicklieferanten Facebook natürlich zu spüren bekommen und extrem davon profitiert. Der Punkt ist einfach, dass eine Medienpräsenz alleine oder der Anspruch, ein Medienhaus zu sein, das ist nicht etwas, das ist nicht ein geschütztes Patent, das kann halt jeder machen. Und wenn man sich dann als Medienportal bei Facebook anmeldet, eine Fanpage aufsetzt und sagt, man macht jetzt News, dann ist das halt gegangen. Und das war halt eigentlich die Geburtsstunde. Und das hat dann auch die Geburtsstunde initiiert, der, sag ich jetzt mal, der kommerziell motivierten Fake News Produzenten. Also die Laien, die Amateure, die halt einfach mal zum Spaß so eine Seite aufsetzen und sich beim Facebook-Werbenetzwerk anmelden und dann zum Spaß irgendwelche Geschichten über Hillary Clinton in Umlauf gebracht haben. Das war halt die Kehrseite dieser Medienentwicklung. Und ich glaube, eben diese 2012, diese in der Börsengang, 2013, dieser Wunsch, die personalisierte Zeitung für jeden User zu werden, sowie dann auch später die Idee von Zuckerberg, er möchte Twitter noch mehr kopieren, er möchte eben auch diese Trending Topics kopieren, also die Gesprächsthemen, worüber reden die Leute mit Hashtags. Das hat er dann auch kopiert für die USA und hat das aber nicht, hat da halt Journalisten arbeiten lassen, weil er gesehen hat, dass wenn man nur das anzeigt, was die User interessiert, dass dann eben doch sehr viel Mumpitz in die Top 10 hineinkommen. Also dass dann doch mehrheitlich mehr Katzenvideos oder irgendwelche frei erfundenen Geschichten in diese Top 10 hineingelangen.
Als jetzt wirklich meaningful conversation.
Genau, ja. Genau. Deswegen hat er dann zuerst Journalisten arbeiten lassen, hat gesagt, bei jedem Thema oder bei jedem Ereignis auf der Welt sind Quellen der New York Times oder der Washington Post sollen bevorzugt werden. Und dass das dann publik geworden ist, hat er dann diese Journalisten alle entlassen und hat gesagt, okay, jetzt lassen wir wieder die Schwarmintelligenz machen. Und da war eigentlich schon sehr viel Geschirr zerschlagen 2015 und 2016, weil er hat die politische Neutralität, also die Glaubwürdigkeit stand dann auf dem Spiel.
Und das holt sie dir nicht so leicht zurück, wenn die einmal kaputt ist. Ja.
Genau. Also er hat dann gemerkt, okay, jetzt ist ein Jahr vor den Wahlen, oder es war 2016, es war wirklich kurz vor den Wahlen. Wir haben jetzt gesehen, dass diese Fake News mächtiger werden. Wir haben gesehen, dass wir haben jetzt eigentlich mit diesen Trending Topics daneben begriffen. Es steht der Vorwurf im Raum, wir möchten einen Präsident Trump verhindern. Also was machen wir? Wir umarmen die Republikaner. Also das hat man gemacht. Man versuchte, die Republikaner zu besänftigen, indem man ihnen das Angebot gemacht hat, hey, wir zeigen euch, wie ihr unsere Werbetools nutzen könnt für den Wahlkampf. Wir arbeiten direkt mit euch zusammen. Und das hat dann das hat Facebook gemacht. Das hat Facebook dem Digitaldirektor von Trump angeboten. Das ist der Brad Parscale.
Und die haben das voll genutzt.
Der hat das Angebot mit Handkuss genommen, während das Team von Hillary Clinton dieses Angebot nicht angenommen hat. Aus welchen Gründen auch immer, weil man gedacht hat, na, man kann das selber besser. Weil natürlich Clinton und die Demokraten konnten da auf sehr viel technologisches Know-how zurückgreifen von der Obama-Kampagne.
Aber eigentlich sozusagen verkannt, dass in dem Moment so eine Art Überholen stattfindet, weil die Republikaner dann rechts außen vorbeiziehen und das eben auch für sich zu nutzen wissen.
Ja, und es gab dann einfach allgemein einen rechtspopulistischen Ruck auf Facebook. Also plötzlich haben alle rechtspopulistischen Parteien, auch in Europa, also die AfD oder die FPÖ oder der Front National, haben massive Fanzuwächse bekommen. Das heißt, sie haben viel mehr Fans als die etablierten Parteien. Und irgendwie wurde dann einfach dieser Mechanismus von Facebook, der eben nicht bewertet, ob eine Nachricht inhaltlich richtig oder falsch
richtig,
ist,
ja.
Genau, sondern einfach, wie viel Reaktion sie auslöst. Dieser Mechanismus hat halt einfach dazu geführt, dass diese Sensationsgeschichten und die Empörung vor allem gewinnt auf Facebook. Und Brad Parscale hat es dann auch so gesagt, er fand das ja selber sehr lustig, eben der Digitaldirektor von Trump, der hat gesagt, ja, ein paar Linke haben die Infrastruktur gebaut, so wie Mark Zuckerberg, also unterstellt ihm, dass er links ist. Und wir, die Konservativen, Narrativen haben damit gewonnen. Also wir wissen, wie man sie nutzt, um eine gute Geschichte zu verbreiten. Das ist eigentlich so ein bisschen das eines der traurigen Fazite für Zuckerberg in den letzten 5 Jahren.
Wenn man Zuckerberg selbst fragt, ne, es gibt so Talks bei YouTube, wo er dann so, keine Ahnung, How to Build the Future, also da ist er dann zu Gast bei irgendwelchen Magazinen, die dann ihn so ein bisschen auch reden lassen. Und wenn man ihn fragt, wie sieht es eigentlich aus, was hältst du für einen der größten Fehler sozusagen, die du gemacht hast oder der schwierigsten Situation, dann hat er mal das hier gesagt, dass er sagt, naja, also im Prinzip dieses eine Angebot, das hat ihn schon damals sehr in Versuchung geführt.
Yeah, I think one of the hardest parts for me was actually when Yahoo offered to buy the company for a lot of money.
Das war noch sehr früh, aber das wirft ja so ein bisschen die Frage auf, die du vorhin auch geschildert hast, also Stichwort Börsengang und so. Also hast du das Gefühl, dass auch, sagen wir mal, die Rechtsform oder die Organisationsgröße, die Facebook mittlerweile auch bekommen hat, möglicherweise genau dem Problem, was wir gerade geschildert haben, in die Hände spielt, weil es unübersichtlicher wird, weil es schlechter steuerbar wird, weil es nicht eine klare Linie geben kann?
Absolut. Also ich meine, das Facebook-Ökosystem, es ist ja längst nicht mehr nur Facebook, da ist ja auch noch Instagram dabei.
WhatsApp.
Und gerade auch die sind auch ein großes Problem, gerade bei der Fake-News-Bekämpfung. Also gerade die Fake-News, die via WhatsApp zirkulieren, die teilweise auch schon zum Tod von Menschen geführt haben, die kann man nicht aufdecken mit irgendwelchen Maßnahmen von außen, weil die sind halt nicht sichtbar. Man ist da wirklich auf die User-Signale angewiesen. Also gerade um ein Beispiel zu machen, in Indien, in Ostindien gab es einen Fall, wo es da um eine, da ist eine Nachricht herumgegangen via WhatsApp, wo es um eine angebliche Kindsentführung gegangen ist. Und dann hat man einfach, ich weiß auch nicht, etwa 5 oder bis 7 unschuldige Männer einfach zu Tode verprügelt, weil man geglaubt hat, das waren die Übeltäter. Und das ist ganz, ganz krass. Also eben, das ist nur ein Aspekt von vielen, warum er dieses sich verselbstständigte Monstrum, wie ich es nenne, nicht mehr in den Griff bekommen kann, weil es ist einfach zu groß geworden. All diese Ströme, diese Datenströme, die überall fließen, eben all diese, der ganze Nachrichtenverkehr auf WhatsApp, der dann auch verschlüsselt ist,
Das kannst du nicht mehr kontrollieren irgendwann.
Nee.
Ja. Du sagst auch selbst, ein bisschen die Empörung gewinnt nicht nur, sondern es kommt dann sogar auch in der Realität an. Du hast in Republik, was ein Online-Medienmagazin ist, in der Schweiz situiert, Zuckerbergs Monster geschrieben, einen längeren Artikel, ein Essay. Auf jeden Fall eine sehr tiefgehende Analyse über Facebook. Und Mark Zuckerberg hat mal, als man ihn mal gefragt hat, was macht denn eigentlich ein Unternehmen erfolgreich, das hier gesagt.
You know, I always think that you should start with the problem that you're trying to solve in the world and not start with deciding that you want to build a company.
Also er sagt, es geht so ein bisschen darum, ne, das kennt man aus der Wirtschaftslehre auch, man muss erstmal sagen, was für ein Problem man löst. Kannst du identifizieren, welches, also wir haben jetzt über viele Probleme gesprochen, die Facebook geschaffen hat. Welches Problem hat Facebook denn gelöst? Kann man das sagen?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, Facebook ist ja eigentlich Das Hauptziel von Facebook ist ja einfach, die Leute ganz lange auf der Plattform bleiben und die Plattform nie verlassen. Also insofern, Langeweile bekämpfen wäre jetzt das Problem, würde ich sagen. Und das mit allen Mitteln. Und das Problem hat er ziemlich gut gelöst, weil die Leute, die meisten User, die aktiven User, das ist also 2 Milliarden insgesamt, aber eben aktive User täglich, ist es über 1 Milliarde und die... Das hat er ziemlich gut in den Griff bekommen. Die Leute fühlen sich unterhalten. Sie diskutieren miteinander. Der Algorithmus macht eben trotz aller Missstände, die er verursacht hat, eben etwas richtig, dass die Leute nicht die Plattform nicht verlassen wollen. Aber ja, ob das jetzt eine Problemlösung ist.
Ja, und wie relevant das Problem ist, Langeweile. Vielleicht muss man Langeweile ja auch manchmal einfach wieder aushalten lernen. Das kann ja auch, auch eine Tugend sein.
Genau.
Er hat über sich selbst gesagt, jetzt vor allem so im Nachklapp zur US-Wahl, wo man ja merkt, er geht jetzt auch ein bisschen in Sack und Asche, weil es vielleicht auch strategisch die einzige Möglichkeit ist, die er gerade sieht. Aber er sagt über sich selbst, dass er nicht gut kommuniziert hat, dass er manchmal so Ideen hatte und die dann aber weder ins Unternehmen noch nach außen gut kommuniziert hat. Hast du jetzt beschäftigst dich ja nicht erst seit gestern damit, einen Eindruck davon bekommen, was für eine Art von Person er eigentlich ist? Kann man sowas sagen oder ist er dann doch zu sehr, ich weiß nicht, einfach CEO oder Maske oder die Quellen sind einfach sekundär, sodass man das nicht beurteilen kann?
Also ich glaube, er ist, wie ich es versucht habe, in diesem Artikel zu schreiben, er ist er wollte eben zuerst mit Facebook wachsen, er wollte das größte soziale Netzwerk werden, fühlte sich dann aber irgendwann mal geschmeichelt oder er hat einfach gemerkt, dass seine Plattform auch für wirklich wichtige Dinge der Welt genutzt wird, eben für Engagement, für die Zivilgesellschaft, für Proteste, für Demonstrationen. Also hat dann irgendwann gemerkt, es steckt noch mehr dahinter, wir können noch mehr machen und ich glaube, er ist wirklich ein politisch denkender Mensch. Es wird ja auch gemunkelt, er möchte in die Politik einsteigen. Ich kann nicht viel spekulieren über seine Psyche. Ich glaube, er hat einfach schon, es geht ihm nicht nur einfach alleine darum, Geld zu verdienen, sondern auch, er möchte anerkannt sein. Ich glaube, dass einfach Social Media oder dass Facebook halt nicht nur ein, wie ich es mal im Artikel genannt habe, ein Kinderplanschbecken bleibt, sondern dass es eben auch wie Twitter der Wohnzimmersalon ist für bedeutsame Gespräche, für wirklich relevante Themen, für politisch brisante Themen. Also das, glaube ich, das war ihm schon immer ein Anliegen. Deswegen hat er auch diese Entscheidungen getroffen, die halt für ihn auch zum Verhängnis geworden sind, weil er hat dann eben dieses Kommerzstreben vermischt mit politischem Wunschdenken. Und so etwas kann einfach in der Technologie in dieser Form nicht gut gehen.
Glaubst du, dass es eine Art Umschwung möglich ist? Also glaubst du, dass das noch machbar ist, also Facebook umzubauen zu einer Plattform, die das liefert, was Zuckerberg sich vielleicht eigentlich wünscht?
Nein, er hat jetzt gesagt, er möchte jetzt wieder die Medieninhalte verbannen. Er hat gemerkt, dass das nicht mehr so gut ankommt, dass die Fake News auch wirklich ein zu großes Problem geworden ist. Er hat ja auch gleich nach den Wahlen in den USA, da hat er wirklich sehr schlecht kommuniziert, da hat er schon alles mal zurückgewiesen, jegliche Kritik, hat gesagt, das sei ja eine crazy idea, dass der Facebook verantwortlich ist für die Wahl von Trump beziehungsweise für die Fake News. Und da hat er wirklich sehr schlecht kommuniziert. Aber ich glaube jetzt, dieses Entpolitisieren des Newsfeeds, das könnte tatsächlich eine Maßnahme sein, dass sich, sage ich mal, die ganze Atmosphäre etwas beruhigt, dass es auch nicht mehr kommerziell attraktiv ist, Fake News zu produzieren. Ich glaube, was es aber auch wirklich dringend, dringend braucht, ist ein Politikverbot auf Facebook. Also ein Werbeverbot für politische Kampagnen.
Okay.
Also dass es wirklich nur noch kommerziell ist, weil diese Vermischung nach diesen Kriterien mit diesem Algorithmus, der nur Metadaten auswertet und eben keine wirklich intelligente künstliche Intelligenz ist, ich halte das einfach für fatal in dieser Form.
Aber hältst du das für durchsetzbar? Also Politikverbot hat ja auch was, ne? Da hängt Meinungsfreiheit dran, da hängt auch Austausch dran, da hängt auch Freiheitsgedanke von so einer Plattform dran. Also da sind sozusagen moralische, ethische, rechtliche Überlegungen dagegen. Hältst du das für durchsetzbar?
Ich glaube einfach, also man kann sich natürlich immer Meinungen äußern, natürlich, aber nicht bewerben. Also ich würde nicht über diese Dark Ads, wie ich sie schon vorher erwähnt habe, also diese sehr perfide Form von Werbeanzeigen, bei dem schlussendlich jedem eine andere politische Realität präsentiert wird, die dann auch gleich wieder verschwinden, wenn man sie anklickt und mit denen man massiv verschiedene Personen diffamieren kann, die halte ich für einer dieser toxischen Pfeiler von Facebook. Und die muss man einfach eliminieren. Also ein Werbeverbot für politische Kampagnen gibt es ja im Fernsehen auch schon in einigen Ländern, dass einfach das nicht mehr möglich ist. Man kann auch weiterhin natürlich auf Facebook öffentlich posten oder gegenüber seinen Freunden seine Meinung äußern. Aber ich würde einfach so ein Moratorium mal aufsetzen für ein paar Jahre einfach mal. Politik verboten in den allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Jetzt muss man ja fairerweise sagen, ne, den Artikel Zuckerbergs Monster ist der überschrieben, ist bei Republik erschienen. Wir werden ihn auch auf unserer Homepage verlinken.
Vielen Dank.
Da sagst du ja sehr gerne, da sagst du ja letztendlich, es gibt eine Lösung für all diese Probleme, die wird nur Mark Zuckerberg nicht gefallen. Du sagst nämlich, eigentlich müsste man es vielleicht mal abschalten.
Ja, für diesen Schlussteil wurde ich auch kritisiert in der Debatte.
Ach, wer hätte das gedacht?
Er ist auch etwas überspitzt, aber ich hab jetzt natürlich Ceteris Paribus, also gesetztenfalls, es würde sich nichts ändern und die Strategie bleibt dieselbe und er hätte auch keine Ambitionen, den Newsfeed zu entpolitisieren oder einfach nichts daran zu ändern, dann ja, muss er sie abschalten, weil er kriegt seine Probleme nicht mehr in den Griff. Das war natürlich sehr überspitzt. Nichts abschalten, vielleicht zerschlagen oder aufteilen oder Möglichkeiten schaffen, dass man seine eigenen Newsfeeds konstruieren kann. Also es gibt ganz viele konstruktivere Ansätze als das, aber ich habe das natürlich für das für die Dramaturgie am Schluss extra zugespitzt. Es gibt, wie gesagt, Alternativen, die werden auch diskutiert.
Also keine politische Werbung wäre eins. Was sind für dich sonst noch sinnvolle Ansätze?
Ich glaube einfach, insgesamt muss Facebook aufhören, eine Blackbox zu sein.
Also Transparenz herstellen.
Transparenz herstellen. Sie haben ja unglaublich viele Experimente, die sie durchführen intern, also Wahlbeteiligungsexperimente. Da ist einiges davon ans Tageslicht gekommen, weil sie dann stolz im Nachhinein verkündet haben, ja, wir haben die Wahlbeteiligung bei den Kongresswahlen 2010 um 340.000 Stimmen erhöhen können. Und dann fragen sich die Politologen aus aller Welt, was ist da passiert? Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben einer Gruppe diesen Wahlbutton angezeigt und noch welche Facebook-Freunde abwählen gehen. Anderen haben wir gar nichts angezeigt und denen haben wir das angezeigt. Und der Punkt ist, dass das mag alles stimmen. Also es kann durchaus sein, dass Facebook die Wahlbeteiligung beeinflusst hat, nur fragt sich dann, zu wessen Gunsten. Und was ist da genau geschehen? Und hier blockt Facebook. Da machen sie zu und sagen, wir haben unsere eigenen Forscher, die machen das schon richtig, vertraut uns. Und das geht natürlich nicht. Das hat er auch 2016 gemacht mit der Wahlregistrierung. Also man muss sich ja in den USA zuerst registrieren lassen als Wähler. Und als er diesen einen Button bei jedem amerikanischen User über 18 platziert hat, ist auch über Nacht ist die Wahlbeteiligung um den Faktor 25 gestiegen, bei jedem Bundesstaat, also bei der Online-Wahlbehörde jedes Bundesstaats. Und das zeigt einfach eben auch diese enorme Macht von Facebook mittlerweile, aber weil sie eben vieles selektiv machen in Form von Experimenten, ist das Vertrauen natürlich weg. Also von der kritischen Öffentlichkeit, von den Forschungsinstitutionen. Und Facebook muss einfach aufhören, im Verborgenen diese Experimente machen. Sie müssen diese Daten offenlegen, vor allem mit externen Forschern aus aller Welt, mit einem Sounding Board, also mit einem kritischen Gremium zusammenarbeiten. Und einfach insgesamt, und das ist jetzt ein Problem, das nicht nur Facebook betrifft, müssen wir, glaube ich, wirklich aus dieser Blackbox-Society herauskommen, wo einfach Technologiegiganten hinter verschlossenen Türen algorithmusbasierte, automatisierte Entscheidungen treffen, die uns, ja,
die nicht transparent sind, ja,
die nicht transparent, genau, und die für uns verheerende Auswirkungen haben könnten. Also ja. Ich spreche aber jetzt auch von, also in den USA jetzt viel gravierendes Problem, in zum Beispiel die Vergabe von Krediten, wo man wegen gewissen Merkmalen keinen Kredit bekommt. Man wird auch nie erfahren, warum. Und ich glaube, wir brauchen einfach insgesamt eine aufgeklärtere digitale Gesellschaft. Aber das ist ein Problem, das über Facebook hinausgeht.
Leseempfehlung ist auf jeden Fall Zuckerbergs Monster. Adrian Fichter hat den Artikel geschrieben. Wir verlinken das Ganze und sie wollte abends zu Gast in Deutschlandfunk Nova eine Stunde Talk. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.